Videospielgeschichten.
Moin Boris, hi hi.
Hast du Lust mit mir auf eine verdeckte Operation zu gehen?
Ja Boris, habe ich. Und ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, dass du so ein harter Kerl bist. Aber mit dem Spiel, das wir heute besprechen, hast du mir gezeigt, dass du wahrscheinlich einen John Rambo in deinem Stammbaum hattest. Denn anders kann ich mir deine Spielauswahl nicht erklären.
Ja, aber auch der muss in meinem Stammbaum höchstens undercover gewesen sein.
Ja, wahrscheinlich. Denn wir sprechen heute über das Spiel Red Zone für das Sega Mega Drive.
Yes, das kam 1994 raus von Xyrinx und wurde gepublished von Time Warner Interactive.
Ja, genau. Xyrinx habe ich persönlich noch nie vorher gehört. Habe irgendwie gelernt, das war ein Team von Scavenger, von dem ich auch noch nicht gehört habe. Interessant, habe ein bisschen nachgeschaut. Das ist, glaube ich, irgendwie ein Haufen dänischer Programmierer gewesen. Ne? Die kamen irgendwie aus der Amiga-Demo-Szene und haben halt dieses Red Zone programmiert. Und genau, das kam irgendwie, auf der Box steht 93 und auf dem im Game steht, glaube ich, 94.
So ist es, genau. Dänen lügen nicht. So muss es gewesen sein. Und ja, man hat von diesem Studio Xyrinx hat man nicht wirklich viel gehört bisher. Ne? Also ich habe auch nochmal nachgeschaut, die haben genau 3 Titel veröffentlicht in der Crew. Und die lagen auch ein bisschen auseinander. Also 2,94, beide fürs Mega Drive.
Mhm.
Das war einmal Red Zone eben, das wir heute besprechen. Dann Subterranea. Das mir zumindest, also ich habe es schon mal gehört, aber gespielt habe ich es auch noch nicht. Und dann Scorcher 96, das war dann schon ein 3D-Spiel. Und das war's dann auch im Prinzip. Und dann waren die in der Versenkung verschwunden. Aber die haben ein paar ganz talentierte Leute hervorgebracht, die in vielen anderen Projekten dann danach noch mitgewirkt haben.
Genau, das habe ich auch nachgelesen. Also die sind dann irgendwie größtenteils zu IO Interactive gegangen, glaube ich. Haben zum Beispiel Hitman gemacht. Und IO Interactive gibt's ja noch immer. Ist jetzt irgendwie ein Part von Square Enix. Ja, und das ist schon auf jeden Fall, das sind schon sehr talentierte Menschen an Bord gewesen. Ich bin ja gar nicht so der Sega-Mega-Drive-Mann, also im Grunde gar kein Sega-Mann. Ich habe halt so ein Game Gear hier zu Hause und das war auch oder ist bisher meine einzige Berührung gewesen mit Sega. Die Konsolen kannte ich früher nicht, habe ich nie mitgespielt. Insofern war das jetzt auch für mich was ganz Tolles, mal Red Zone zu spielen auf dieser 16-Bit-Konsole. Das Mega Drive ist bekannt und auch beliebt gewesen, 30 Millionen Einheiten verkauft, jeder kennt Sonic, die Hedgehog, das Maskottchen quasi. Zu Red Zone muss man sagen, es ist ungefähr der Gegenentwurf zu Sonic, ne?
Ja, also heile Welt ist hier nicht wirklich angesagt. Ja. Das ist schon ein bisschen härter, was hier abgeht. Ja. Also vielleicht gehen wir mal kurz auf die Story ein. Wie gesagt, das Spiel ist 94 erschienen und es geht darum, dass nach dem Untergang der Sowjetunion, also sich so die meisten Teilstaaten, wie es eben auch war, mit den veränderten Gegebenheiten arrangiert haben. Alles ist gut. Die meisten haben sich der Demokratie hingegeben. Mehr oder weniger war ja auch eine feine Sache. So, aber einer nicht. Der fiktive Staat Zyristan. Da erlangt 95, also ein Jahr in der Zukunft vom Erscheinen des Spiels her gesehen, ein kommunistischer Hardliner mit seiner Partei die Macht, Ivan Retowitz. Der regiert also nach innen, nicht Retrowitz.
Ne? Ja, ich habe natürlich auch Retrowitz gelesen zuerst. Genau.
Wir sind einfach geschädigt, was das angeht.
Total, ja.
Gut, und dieser Retowitz, der regiert eben nach innen mit Terror und Verfolgung, also zählt ja so ein astreines Unrechtsregime auf. Gar keine so feine Sache. Und nach außen agiert er also auch sehr militärisch expansiv und schluckt also einen kleinen Nachbarstaat nach dem anderen, sehr aggressiv. Und es reicht ihm alles nicht. Er ist also weiterhin auf Expansionskurs. Und das eigentlich Gefährliche ist, weil es ja eine ehemalige Sowjetrepublik ist und die ja überall in ihrem Staatsgebiet damals auch Nuklearsprengköpfe gelagert haben, verfügt er eben scheinbar auch über ein beträchtliches Arsenal und bedroht damit jetzt eben die Welt, die er vor ein Ultimatum stellt in seinem Größenwahn. Sie haben ihn innerhalb von 24 Stunden als Kaiser des in Anführungszeichen Vierten Reichs, da ist ja auch klar, wo es hingehen soll, anzuerkennen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Das ist natürlich schon hart.
Also man muss schon sagen, die Story ist nicht dünn aufgetragen. Hier ist echt, werden alle Register gezogen. Kalter Krieg, gut gegen böse, Held gegen Diktator. Und die bösen Russen und das gefährliche Atomarsenal, alles ist dabei. Und richtig gut finde ich dann in der Storyline natürlich, um das dann irgendwie doch noch in den Griff zu bekommen, die Lage, die ja schon eskaliert ist, schicken wir dann einen Helikopter. Also nicht plural, sondern einen Helikopter. Und Operation Red Zone beginnt und wir sollen dann rein ins Land und die Raketensysteme zerstören und machen uns auf den Weg.
Genau so ist es. Ein Helikopter, aber immerhin 3-Personen-Besatzung. Joe Shades Becker, Ralph Rocco Stratton und Jade Mirage Takao. Wow!
Ja, das sind natürlich knallharte Namen und knallharte Figuren. Und das ist, also ich habe mich auch gefragt, wie bin ich ins Spiel gekommen? Und ich bin natürlich gar nicht ins Spiel gekommen, denn ich bekam einen Auftrag. Denn genauso fühlt sich Red Zone auch an. Man kriegt ein Briefing, man holt seine Ausrüstung ab, man steigt in sein Heli und los geht's. Ich betone das so besonders, weil das Spiel wirklich genau diesen Style auch knallhart durchzieht. Das ist jetzt wirklich kein Spiel, wo man dann irgendwie mit diplomatischen Tönen weiter nach vorn kommt, sondern das ist eine echt knallharte Simulation. Hier geht's wirklich um Radare, Waffensysteme, Kanonen, Atomraketen. Also es ist ein Spiel für echte Männer, ne?
Das muss man so sagen, das präsentieren die drei Figuren inklusive der Dame auch schon ganz gut, wenn sie denn ins Bild treten nach der Anfangsintro. Ja. Das sind ganz krass muskelbepackte, taffe Kerle, den du gleich ansiehst. Okay, Diplomatie ist für die was für Weicheier, eindeutig. Ja. Da geht's einfach nur vorwärts. Ja. Da geht's drauf und ab dafür. Das ist mal ein Special Ops Team. Tja, mit dem sollte man sich besser nicht anlegen.
Ja, genau. Das ist halt was ist das für ein Genre? Es ist ein Top-Down-Shooter, kann man sagen. Oder ein Scrolling-Shooter. Und im Mittelpunkt haben wir schon erwähnt, ist ein Helikopter. Ist also auch eine Heli-Simulation letzten Endes. Wir fliegen so ein Boeing AH-64B Apache. Und der ist vollgepackt mit Hellfire und Stinger und Rockets und Cannon und ich weiß nicht was alles. Und das ganze Setting ist so typisch 90er Jahre, ganz eng geschnürtes Korsett und es ist halt ein echt toughes Spiel, wie schon erwähnt, wie vielleicht Jahrzehnte früher Defender oder so. Aber hier geht's wirklich um Krieg und hier geht's wirklich um, es kann nur einen Sieger geben. Wie gefällt dir denn die Grafik des Spiels, Boris?
Die Grafik ist in der Tat ein spannender Punkt, denn das ist wirklich krass, was hier abgeht für das Mega Drive. Das ist ganz enorm. Also, das lassen uns die Programmierer auch direkt am Anfang schon wissen. Es gibt also ein Screen und da wird dann gesagt, so Freunde, nur damit ihr es mal gehört habt, hier gibt's Texture Mapping, hier gibt's Polygone, hier gibt's Vektorgrafik, es gibt einen sich drehenden Untergrund und hochkomprimiertes Full-Motion-Video im Intro. Bam. Und das alles in einem Cartridge, das 2 MB groß ist. Also, was die hier abgeliefert haben, ist schon enorm und man sieht der Grafik an, dass hier wirklich viel Arbeit reingeflossen ist, auch in diesem Pseudo-3D-Look des Hubschraubers inklusive des Shadings, wenn er sich in die eine oder andere Richtung neigt, ja. Oder eben bei den Bodenlevels, weil die Objekte ganz ähnlich tatsächlich wie bei GTA 1, daran musste ich sofort denken, als ich das gespielt habe. Du guckst ja von oben drauf, top-down eben, dass die Objekte eben so schön mitgehen mit der Kamera und ihre Perspektive verschieben, je nachdem, wohin du gehst. Und das habe ich so auf dem Mega Drive tatsächlich noch nie gesehen. Also das ist schon ein Knaller. Ja.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, es ist wie eine Arcade. Ne? Also das war meine erste Assoziation. Das ist wie an so einem Spielautomaten, an dem man wirklich stehen würde. Und die Grafik ist absolut beeindruckend auf dem Mega Drive. Also das ist wirklich, die haben da ein komplettes Fullscreen-Scrolling drin, das bewegt sich in alle Richtungen, da ruckelt nicht wirklich was. Das sieht einfach super aus und auch schon die Einführung, die du angesprochen hattest, also mit Videosequenzen und das Ganze ist so, ja, quasi, also filmisch, szenisch eingeführt. Das sieht einfach super aus. Die Feuereffekte sind sehr cool, spektakulär, Shading. Der ganze Artstyle ist eigentlich wirklich, wirklich cool von dem Spiel.
Ja, definitiv. Also mich hat schon direkt am Anfang beeindruckt, dass dieses Spiel tatsächlich FMV-Sequenzen beinhaltet. Ne? Wir reden ja hier von einem Stock-Mega-Drive, da ist irgendwie nicht irgendwie ein Mega-CD dran oder ein 32X, sondern es ist ein ganz normales, nicht erweitertes Mega-Drive. Gut, diese FMV-Sequenzen sind natürlich super reduziert, das heißt, sie sind nur schwarz-rot. Da ist nicht viel mit Kontrasten oder irgendwelchen Shades of Grey. sondern das ist sehr rudimentär. Dafür haben sie trotzdem, glaube ich, ein bisschen über 15 Sekunden in diesem Intro schon untergebracht. Und man sieht eben den Diktator, wie er da irgendwie rumgestikuliert und brüllt. Und dann sieht man Fighter, also Kampfjets, wie sie fliegen. Man sieht Kampf-U-Boote und so. Und das ist schon, also das setzt schon eine Stimmung, wo ich mir damals gedacht hätte, wenn ich das gesehen hätte tatsächlich, wobei ich auch kein Megadorf hätte, weil das war viel zu teuer damals, wo ich mir gedacht hätte, wow, okay, was geht denn hier ab? Also das war schon ziemlich beeindruckend.
Ja, es ist sehr effektvoll inszeniert, ne? Mit wenig Mitteln, starker Ausdruck, würde ich sagen. Also wirklich super gut inszeniert, auch vom Farbset. Das macht sofort Eindruck, ne? Das ist von der ersten Sekunde an quasi übernimmt das Spiel die Kontrolle. Und das hat sehr viel Power, das Spiel, ne? Wie ist denn das so? Also mit dem Gameplay für dich gewesen? Bist du da gleich gut reingekommen oder hat es irgendwie gehakt am Anfang für dich?
Wie bin ich reingekommen? Die Sache ist ja die, ich lese ja nie Anleitungen. Nie. Warum auch? Was ein bisschen paradox ist, weil heute ärgert man sich ja so ein bisschen darüber, wenn man ein neues Spiel kauft. Oh, warum ist denn da keine Anleitung dabei? Aber damals ist die Anleitung das Erste, was wir zur Seite gelegt haben. Oder höchstens nur durchgeblättert haben, um zu gucken, ob da coole Bilder drin sind. So handhabe ich das also, sagen wir mal, klassischerweise mit meinen Spielen. Und ich bin trotzdem ziemlich gut reingekommen, weil sich sehr schnell erschließt. Ich meine, gut, du hast jetzt nur 3 Buttons, die du brauchst. ABC am Mega Drive Pad. Und damit kannst du halt im Hubschrauber und bei den Bodenmissionen, das wechselt ja immer ab, wunderbar steuern. Das hat mich eigentlich abgeholt. Ich fand allerdings, dass der Hubschrauber ein bisschen, sagen wir mal, anspruchsvoller zu steuern ist, als man das vielleicht von dem Spiel erwarten würde. Man würde ja erwarten, okay, das ist eine ganz simple Sache. Du drückst nach vorne, er fliegt direkt nach vorne, aber er verzögert tatsächlich ein bisschen leicht. Er kippt auch ein bisschen leicht. Er kann auch beschädigt werden und dann, wenn der Heckrotor was abbekommen hat, dann kriegst du ihn gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Also es hat schon, wie du eben so schön gesagt hast, so ein bisschen so Simulationselemente in dieser Heli-Phase. Mhm. Und das hat ein bisschen Gewöhnung bei mir erfordert, bis ich das drauf hatte und verinnerlicht hatte soweit. Aber ansonsten kommt man da, fand ich, ganz gut rein in das Spiel.
Ja, das ging mir auch so mit dem Heli. Am Anfang habe ich gedacht, oder es sah einfacher aus, als es dann war. Also das Fliegen des Helis braucht schon ein bisschen Übung. Vor allen Dingen ja auch, weil man ja auch in den einzelnen Missionen unter Zeitdruck steht. Das heißt, man muss ja auch in einer gewissen Zeit das Ganze absolvieren. Und es ist richtig, also die Steuerung ist so ein bisschen passiv manchmal. Das Ding neigt sich und eiert dann so rum. Muss man ein bisschen einfangen. Aber das geht dann schon. Ich bin jetzt mal losgeflogen, habe gedacht, so, okay, alles klar, da ist der rote Punkt, da muss ich hin. Man hat so eine kleine Minimap in seiner Hut. Da kann man die Gegner dann sehen oder die Ziele sehen vielmehr. Hab dann aber doch schon auch gemerkt, dass es hilfreich war. Und da kommen wir zu so einem taktischen Element, mal in diesen Missionsbildschirm zu wechseln. Also man kann irgendwie Start drücken. Und dann kommt man in so einen Missionsbildschirm hinein und da kann man jetzt Informationen über die Missionen abrufen. Ja, man kriegt eine große Karte von dem quasi ganzen Szenario. Die Mission wird nochmal beschrieben. Man kann sogar über so ein Koordinatensystem einzelne Objekte anwählen und erkunden und kriegt dann da Kontextinformationen zu. Fand ich übrigens auch vom ganzen Grafikstil sehr, sehr cool umgesetzt. Also die HUD, es passte auch alles super schön zusammen. Und was ein bisschen nervig war, fand ich, war man, wenn man dann fliegt quasi über diese Landschaft und zu seinen Missionszielen fliegt, dann muss man manchmal die große Karte umschalten und dann ist man aus dem Gameplay raus. Das bricht so ein bisschen das Gameplay. Das musste ich ein paar Mal machen, weil ich mich irgendwie verzettelt habe. Ja? Da bin ich irgendwie irgendwo über einen Fluss geflogen und dann wusste ich nicht mehr, oh, wie jetzt links oder rechts. Und dann muss man halt nochmal gucken. Ne? Aber ansonsten ist das schön gestaltet und wenn man sich ein bisschen reinfuchst in die Steuerung, dann kommt man auch nach einer gewissen Zeit echt gut klar.
Ja, definitiv. Und diese Übersichtskarte habe ich ja aus erwähntem Grund tatsächlich gar nicht so schnell gefunden. Ja. Man kommt auch zumindest in den ersten Missionen. Später ist es im Prinzip nicht mehr machbar, dass du diese Übersichtskarte nicht hast, weil die Level komplexer werden. Aber am Anfang kommt man ganz gut durch. Und Anfang ist auch ein gutes Stichwort. Ich fand es nämlich ganz sweet, wie uns das Spiel reingeholt hat. Du musst nämlich im ersten Level quasi ein Computervirus abholen und der ist auf was gespeichert? Richtig, natürlich einer Diskette, ja.
Genau.
Wie sich das gehört. Was irgendwie auch so ein bisschen witzig ist, wenn man sich überlegt, dass ja ehrlicherweise bis 2019 die US Army noch auf 8 Zoll Disketten das Steuerungssystem für ihre Atomwaffen quasi am Start hatte. Also ja, das hat man zwar mittlerweile abgeschafft, aber die Computer stehen halt noch da. Von daher so Virus, Atomwaffen, Diskette ist nicht so ganz aus der Luft gegriffen, wie man vielleicht für so ein Spiel meinen möchte. Und ich fand es auch irgendwie passend, weil das auch eine Zeit war, 94, wo irgendwie die Welt noch mit einer Diskette entweder zerstört oder gerettet werden konnte. Das fand ich irgendwie ganz geil. Ich musste sofort denken an Filme wie Das Netz oder Hackers und so. Also damals war die Welt noch in Ordnung. Echt, mit Magnetscheiben ging noch einiges. Ja.
Ja, das fügt sich super ins Zeitgeschehen ein. Ne? Und trotzdem hat Red Zone an der Stelle ja auch noch eine gewisse Aktualität. Also ich finde ja auch so mit Computervirus und dass man dann, wenn man dann quasi in diesen Bodenmissionen ist, da komme ich nochmal drauf zurück gleich, dass man dann diese Terminals sieht und dann kriegt man ja so einen richtigen Computerbildschirm eingeblendet und da ist dann auch von Gigabytes die Rede und so. Also die waren schon sehr weit vorne damals, ne?
Ja, 64 Gigabyte Fry, sage ich schon. Fry. Ja.
Also zum Gameplay, man fliegt halt mit dem Heli rum, dann hat man eine Mission, wo man, oder ein Missionsziel, man landet dann auf einem Pad oder auf einer Plattform und dann wechselt das Spiel in die zweite Perspektive. Dann ist man nämlich quasi der Kämpfer am Boden und hat dann eben auch ein Top-Down-View, aber ist dann in so einer Third-Person-Sicht unterwegs und muss sich dann durch diese Anlagen, durch die technischen Einrichtungen der Feinde kämpfen. Und auch die sind vom Artstyle super schön gemacht, finde ich. Da gibt's überall Kabel, Boxen, Tische, Computer. Das Farbset ist eben so schön martialisch, grün, schwarz, grau. Also das passt alles gut zusammen, so militärisch, ne? Und dann rennt man da halt rum und muss eben auf dem Boden dann auch Aufgaben erfüllen und hat dann ja die Möglichkeit, zwischen den vorhin schon erwähnten Charakteren auszuwählen, also Shades, Rock oder Mirage, die dann auch unterschiedlich ausgestattet sind. Hast du da irgendwie einen Lieblingscharakter gehabt?
Also, weil ich ja einen Rambo in meinem Stammbaum habe offenbar, bin ich mit Rocco und Shades ganz gut klargekommen. Ich wusste nie so richtig, was ich mit Mirage eigentlich soll, weil die ist ja, um es jetzt mal kurz zu erklären für die Zuhörer, die ist ja so ein bisschen undercover-mäßig unterwegs, während der eine hat irgendwie so einen Raketenwerfer und einen Flammenwerfer, der andere hat eine AMG und Handgranaten. Das ist sehr martialisch, damit kommst du vorwärts. Shades hat so ein Piu-Piu-Ding und kann halt stealth-mäßig sich durchschleichen. Ich wüsste gar nicht, ob es überhaupt im Spiel eine Mission gibt, wo du sie notwendigerweise brauchst. Aber ja, gut. Also ich habe am meisten den mit den dicksten Wummen genommen und dann ging's auf.
Ja, ging mir auch so. Ich glaube, am meisten mit dem Flammenwerfer rumgerannt. Der hat mir irgendwie gefallen, ich weiß auch nicht. Aber es ist halt schön gemacht, ne? Also auch wenn die Gegner da umkippen, dann, das ist natürlich ein Spiel, also gut 94. Also ich würde schon sagen, das ist, ja, schon, kann man schon noch sagen, vielleicht auch eher ein Spiel, das für sehr junge Spieler damals vielleicht nicht so geeignet war. Hat eben echt ein militantes Setting, sage ich mal, ne?
Ja, das kann man glaube ich sagen. Ich gucke jetzt hier mal gerade, weil ich habe das Original hier in der Hand und das hat also von der ELSPA ein Rating bekommen. Also 3 bis 10 Jahre ist nicht so geeignet, aber ab 11 Jahre ist alles hier mit einem grünen Pfeil versehen. 11 bis 14, 15 bis 17, 18 plus, alles wunderbar. Ehrlicherweise, wenn ich ein Elternteil gewesen wäre und mir damals mal kurz angeguckt hätte, wie dieses Spiel abläuft und was da gezeigt wird oder auch diese Flammenwerfer-Action, wenn die Jungs dann, wenn du sie grillst, erstmal weglaufen, auch so ein bisschen schreiend und dann verenden. Ob ich das einem 11-Jährigen vorgesetzt hätte, weiß ich nicht, aber naja, damals war die Welt ja auch irgendwie noch in Ordnung.
Ja, in der Rückschau würde ich das genauso bewerten wie du. Also heute würde ich es anders sehen, aber ja, finde ich auch. Also es ist schon, wie gesagt, es ist schon ziemlich brutal stellenweise. Nicht jetzt unnötig übertrieben dargestellt, aber es auf jeden Fall geht's da wirklich ums Vernichten des Gegners, ne? Das muss man schon sagen.
Ja, definitiv. Das ist, also es geht hart zur Sache, aber was tatsächlich richtig schön ist, bei aller Härte ist nämlich auch die Farbgestaltung. Was man hier nämlich irgendwie ganz schön hinbekommen hat, ist, dass die Levels nicht, obwohl sie ja immer nach dem mehr oder weniger gleichen Rhythmus oder Muster funktionieren, besser gesagt, und immer mehr oder weniger das Gleiche zeigen. Du hast immer irgendwie einen grünen Untergrund, du musst immer irgendwo hin und die musst immer irgendwo rein, auch in den Bodenlevels. Das ist erstmal so ganz grob gesehen alles sehr, sehr ähnlich aufgebaut, aber es gibt verschiedene Lichtstimmungen, die sie hier erreicht haben. Ne? Also du hast manchmal eine Mission, die spielt in der Abenddämmerung, da hast das Gefühl, ach ja, das ist aber hier so ein schönes Rot getaucht alles irgendwie. Man möchte fast irgendwo landen, im Hubschrauber aussteigen und sich mal den Sonnenuntergang angucken. den erdachten. Also das ist schön gemacht. Und auch in den Bunkereinlagen oder Radarstationen, wo wir da unterwegs sind, da gibt's auch verschiedene Lichtstimmungen. Also ich finde, die haben hier sehr geschickt damit gearbeitet, das durchaus abwechslungsreich zu gestalten und immer so eine gewisse Atmosphäre zu schaffen.
Auf jeden Fall. Also da, wo wir schon beim Grafischen nochmal sind, da kann man die Jungs echt nur für loben. Das sieht einfach wirklich gut aus, das Spiel. Das ist von vorn bis hinten gut durchgestylt. Da wurde auch aufs Detail geachtet, mit sehr viel Liebe ausgeschmückt und auch handwerklich wirklich gut umgesetzt. Also das ist schon ein sehr hochwertiger Titel, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Also ist schon eine starke Sache. Auch musikalisch muss man sagen, fand ich das ziemlich cool, was hier eingeflossen ist. Also verantwortliche Musiker ist auch ein Däne, dessen Namen ich mir nur deshalb ausgeschrieben habe, weil er wohl auch danach noch mal ein paar interessanten Spielen mitgewirkt hat. Jesper Kidd Jakobsson. Sagen wir mal, das wird so ausgesprochen. Und der hat irgendwie begonnen mit seinen Kompositionen irgendwie 1990 mit dem Spiel USS John Young, das ich nur dem Namen nach kenne. Ich hatte es für den C64 und weil ich ja keine Anleitung lese, glaube ich, habe ich es nie sehr lange gespielt. Und das ist ja auch so eine Kriegsschiff-Simulation, nenne ich es mal. Ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher, wie das war. Aber naja, jedenfalls damit ist er eingestiegen 1990. Dann hat er für Red Zone was gemacht. Das war quasi sein viertes Spiel, kompositionsmäßig. Der hat danach noch einiges Spannendes gemacht. Also er war dann zum Beispiel noch beteiligt am Soundtrack von Hitman 2, von Kane & Lynch, von Assassin's Creed 1 und 2, von Forza Motorsport 4, Darksiders 2 und echt eine ganze Reihe anderer Spiele, auch in Kollaboration mit anderen Musikern noch. Und das passt irgendwie hier ganz gut, diesen Ton, den er trifft, mit so ein bisschen was sphärisch-elektromäßigem. Auf jeden Fall ist es irgendwie ziemlich stimmig. Ich finde es schwer zu beschreiben, wie das jetzt eigentlich klingt. Man muss es sich anhören, aber es unterstreicht so ein bisschen diese düstere, diese melancholische und bedrohliche Atmosphäre, ne? Und es hat auch immer so ein bisschen so einen leichten Technik-Vibe, der da mitschwingt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das ein oder andere Stück aus dem Spiel noch unter irgendwelche YouTube-Hardware-Disassembly-Videos oder so mischen könnte, einfach so zur Hintergrundbeschallung. Also es ist schon speziell, aber auf eine gute Art.
Auf jeden Fall, was Jesper Kidd da gemacht hat, hat mir von Anfang an gefallen. Also es gibt ja gleich mal Anfang in der ersten Mission gibt es ja dieses Hauptthema, das dann eingespielt wird. Und das hat mich sofort gecatcht, ne? Also das ist so treibend und mit so einem fetten Low Bass, also und guten Hooklines da drin. Das klingt einfach super geil. Also wie du schon sagtest, ne? So, es ist halt so Techno-Style irgendwie und es hat einen super guten Wiedererkennungswert auch, sehr fette Bässe dabei, klingt richtig, richtig gut. Deswegen habe ich mir den Jungen auch mal angeguckt und mir auch gleich gemerkt, ich habe mir das Ding irgendwie auch dann mal in die Dauerschleife gepackt, irgendwie nebenbei, als ich hier programmiert habe, weil mir das sofort gefallen hat. Also das ist so ganz, ganz mein Ding gewesen. Der Sound und die Musik des Spiels, die tragen eindeutig zur Atmosphäre bei, passen hervorragend dazu. Und zu diesem ganzen martialischen und flieg mal los mit deinem Apache, das ist einfach super. Also richtig gut gemacht.
Ja, definitiv. Hat mich auch begeistert. Auch clever gespielt mit bestimmten Settings. Ich glaube, es ist in der zweiten
Ja.
Mission, wo du irgendwas im Bunker aktivieren musst und dann wieder raus musst. Jedenfalls setzt dann die Musik an, nachdem du quasi die Meldung bekommen hast in diesem Computerterminal. Okay, alles klar, Selbstzerstörung ist jetzt gezündet. Alles klar, hau ab. Und dann denkst du am Anfang, ah, okay, jetzt ist die Musik aus, jetzt geht eine Sirene an. Aber nein, dieser Sirenenklang ist irgendwie eingebaut in den Beginn dieses Musikstücks und das geht dann so über ineinander.
Ja.
Richtig gut, richtig gut.
Ich erinnere mich da auch noch dran. Ja, fand ich auch sehr gut, wirklich. Ja, Red Zone hat allerdings weder einen Vorgänger noch einen Nachfolger gehabt, oder?
Nee, tatsächlich ein One-Hit-Wonder. Ja, ich weiß auch jetzt gar nicht, wie gut das ankam. Also die Kritiken waren tatsächlich irgendwie gemischt damals, aber das muss ja wie immer nichts heißen.
Ja, waren gemischt. Gab aber auch viele gute Bewertungen, habe ich gelesen. Ich habe mir mal einen rausgesucht hier von der Megafun, also aus 94, deutsches Magazin. Und die haben getitelt, Red Zone ist ein ohne Kompromisse auf knallhart durchgestyltes Söldnerspektakel. Ja, das kann man so stehen lassen, oder?
Da würde ich sagen, kann man nicht viel hinzufügen. Ja.
Ja, genau. Also viele haben wirklich so um die 80% gegeben, habe ich gesehen in der Rückschau. Wie gesagt, was mich am meisten beeindruckt, ist der Look heute noch, ne? Also wenn ich jetzt das Ding nehmen würde und es in so ein Arcade-Kabinett reinschrauben würde, da wird man wahrscheinlich gar nicht merken, dass da ein Mega Drive drin steckt. Das sieht einfach wirklich, wirklich gut aus.
Ja, es ist richtig krass, was die da abgeliefert haben. Und ja, also ich glaube, weder du noch ich können so richtig erklären, was da eigentlich abgeht. Aber es gibt einen Tipp für unsere Zuhörer, einen super spannenden YouTube-Kanal, der nennt sich Coding Secrets. Hast du von dem schon mal gehört?
Irgendwie schon, aber jetzt keine Brücke dazu.
Mark de Nixe, also dahinter steckt auf jeden Fall ein ziemlich krasser Typ. Der heißt John Burton und der ist auch selbst Coder. Der hat fürs Mega Drive zum Beispiel umgesetzt Puxi. Das ist jetzt natürlich nicht so der Riesenhit gewesen, aber zum Beispiel auch Sonic 3D Blast auf dem Mega Drive. Und nebenbei 89 auch mal das Studio Traveler's Tales gegründet. Naja, warum nicht? So, und warum erwähne ich diesen Menschen? Der seziert also bestimmte Mega Drive-Spiele oder generell Videospiele und geht so ein bisschen darauf ein, Mensch, wie haben wir das eigentlich gemacht oder wie haben das die Programmierer wohl gemacht, dass diese Effekte so geil sind, obwohl die Konsole ja eigentlich nur dies und das und jenes kann. Und der hat tatsächlich eine ganz hervorragende Folge auch über das Spiel Red Zone, wo er so ein bisschen darauf eingeht, wie die das bewerkstelligt haben, was wir hier alles sehen. Denn das ist schon ziemlich immens. Ja, also kann ich nur empfehlen. Coding Secrets heißt es und da mal reinschauen. Ich kann hier nur Overflow Error sagen, wenn ich das beschreiben sollte, was da abgeht. Aber es ist hochspannend.
Cool. Ich habe auch herausgefunden, dass es wohl eine Demo gab des Spiels. Die hieß damals noch Hardwired. Also das war der Projektname. Und in dieser Demo, also in dem Hardwired-Bild, da gab es sogar noch einen Two-Player-Koop-Mode. Den haben sie dann fürs Final Release gestrichen, leider. Könnt mir echt vorstellen, dass ein Two-Player-Koop-Mode bei Red Zone auch richtig geil gewesen wäre, oder?
Das wäre der absolute Knaller gewesen, wenn du die Bodenmission wenigstens zu zweit hättest steuern können. Hammer. Denn also das wäre der absolute Knaller gewesen, auf jeden Fall.
Eben. Oder mit zwei Helis da rumfliegen, meinetwegen, und die Jungs eindecken und so. Ich meine, das wäre schade, dass das nicht ins Final Release kam. Würde mich mal interessieren, warum das nicht gemacht wurde. Aber gut, du hast vorhin schon gesagt, 2 MB. Ich meine, was sie da reingedrückt haben in das Cartridge, das ist ja schon der Hammer. Da kann man sich echt nicht beschweren und wahrscheinlich wäre es dann einfach over the top gewesen.
Richtig, ja. Nee, es ist wirklich schon immens. Und gerade als ich dachte, ich hätte eigentlich schon alles gesehen, dann kommt, glaube ich, im dritten Level ist es, wo man dann mehrere Ebenen in so einer Anlage dann auch mal erkundet, gibt es eine Aufzugszwischensequenz. Das hat mich so ein bisschen an Resident Evil erinnert. Du kommst dann in so ein, keine Ahnung, gehst einfach durch so eine Tür halt in dieser Top-Down-Perspektive, denkst an nichts Böses, auf einmal siehst du einen ziemlich plastischen Render-Look, quasi so eine Aufzugtür, die sich schließt und dann oben die Zahlen, wie sie weitergehen, dann öffnet die sich wieder und das ist nur so eine Kleinigkeit, nur so ein Detail. Das hätte es wirklich nicht gebraucht im Spiel. Aber dass sie sich die Freiheit genommen haben, das eben auch noch reinzupressen, eben für die Atmosphäre. Respekt, Leute. Also das ist schon richtig stark.
Ja, absolut. Also scheinbar hat das Studio auch genug Freiheiten gehabt, ne? Also das noch zu machen. Ich habe dann noch ein bisschen weitergeschaut. Ich habe es nicht so weit gespielt, ehrlich gesagt, aber ich habe bei Mission 8 nochmal reingeluschert und habe gesehen, dass in Mission 8 irgendwie auch in einer Facility so ein Arcade-Automat rumsteht und dass der Player-Character da rangehen kann und dann kannst du erstmal ganz gepflegt eine Runde Asteroids spielen.
Das ist ja geil.
Das fand ich höchst amüsant. Hast du so ein Asteroids-Raumschiff, diesmal so mit doppelter Bewaffnung, also mit zwei so Missile-Launchern und dann ballerst du da die Asteroiden weg und so. Und das haben sie auch noch da reingedrückt. Also das ist echt der pure Wahnsinn.
Ja, also man merkt, die Jungs hatten richtig Bock auf das Spiel. Das ist schon echt feine Sache. Aber es darf auch nicht darüber hinwegtäuschen, jetzt wo wir so offen miteinander reden. Ich meine, wir sind ja unter uns. Ich habe es auch nicht durchgespielt, denn es ist scheiße schwer. Und das war auch ein Kritikpunkt der Kritiker damals gewesen. Und ich kann's nachvollziehen. Es ist wirklich nicht einfach. Man kommt zwar gut rein, aber es zieht sehr schnell an. Also während bei Mission 1 im Prinzip, im Wesentlichen musst du, wie gesagt, die Anleitung nicht gelesen haben, du musst auch nicht so kurz auf die Karte achten, du fliegst diesem roten Punkt nach, du schnallst, okay, vielleicht muss ich auch um ein paar Feinde rumfliegen, ich muss nicht alle wegballern, dann landest du da, kriegst die Diskette, alles ist fein. In der zweiten Mission schon, ich weiß nicht, da bin ich schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal gestorben, bis ich überhaupt kapiert habe, wie rum ich diese Radarstation, die du dann als Ziel hast, anfliegen muss mit so einem elektrischen...
Mit dem Ding da durchfliegen und so, ne?
Genau, weil da ist so ein Schutzwall drum und da kann man dann nicht durch, da dotzt man dann ab, nimmt auch noch Schaden dabei, nö, klar, warum nicht, dann schießen auch noch Leute auf einen, so. Da kann man schon mal ein bisschen die Fingernägel sich abkauen, aber es ist ja trotzdem machbar. Es ist ja nicht so, dass das Spiel unfair ist, aber es hat eine sehr steile Lernkurve und es ist auch nicht so, dass ich nicht mehr zu diesem Spiel zurückkehren werde. Also ich habe auf jeden Fall Bock, das noch durchzuspielen. Aber man muss Zeit, Geduld und so eine gewisse Frustrationstoleranz auch mitbringen, die das Spiel aber auf jeden Fall verdient, würde ich sagen.
Absolut. Aber mir ist es genau wie dir gegangen. Es ist echt ein Brett. Es ist wirklich gnadenlos. Und wenn du da nicht genug Energie hast, da dran zu bleiben, dann wird das schwierig. Also das ist wirklich kein einfaches Spiel. Das muss man schon sagen. Es ist so das Dark Souls der Helis, ne? Also das ist wirklich diesen ganzen, was man früher kannte, also und vor allen Dingen aus der Zeit ja auch, da ragt es schon heraus mit seinem Schwierigkeitsgrad, ne? Also das ist wirklich nicht einfach und nichts für Weicheier.
Das muss man wirklich so sagen. Also das Titelbild mit den drei muskelbepackten Menschen, das ist schon irgendwie eine Ansage und genau so ist das Spiel auch, ne? Also ist es zu stark, bist du zu weich? So sieht's hier nämlich aus. Ja? Das teilt einfach nur aus, ja.
Ja, genau. Das ist auch vielleicht einfach ein bisschen, also obwohl ich ja, wie ich anfangs schon sagte, kein Mega Drive hatte, aber das ist vielleicht untypisch für die Zeit auch. Man erwartet es nicht unbedingt. Ne? Also man nimmt so ein Spiel daher und sagt, ja gut, ach komm, ich habe ja nur 30 Jahre auf dem Buckel hier, Spielerfahrung. Und dann kommt Red Zone, ja. Und dann sitzt man an so einem 27 Jahre alten Spiel und beißt sich die Fingernägel ab, wie du schon sagtest. Und ja, wenn man Bock auf kalten Krieg hat, ne, und irgendwie die Ärmel hochkrempelt, dann kann man das machen. Aber es ist halt nichts mal irgendwie für so einen blumigen Nachmittag und dann zocke ich das mal durch.
Nee, wirklich nicht. Man muss schon Zeit mitbringen. Aber das Gute ist, dass es hier zum Glück ja auch ein Passwortsystem gibt. Nach jedem geschafften Level kriegst du ein Passwort. Das ist zwar auch recht lang, aber ich finde besonders positiv zu erwähnen, dass du es auch endlich mal anständig eingeben kannst. Denn bei vielen Passwortsystemen, bei allen möglichen Spielen ist es ja so, die bestehen dann aus irgendwie, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Buchstaben, die du dann eingeben musst. Und dabei musst du immer dieses Digipad hoch und runter drücken und dann mit A bestätigen und weiter, bis du diesen Buchstaben hast. Und hier ist es einfach ABC und du drückst einfach A, B, C, die Buttons und dann kannst du dieses Passwort super schnell eingeben, auch wenn es ein bisschen länger ist. Das hat mich gefreut. Und ja, so kann man im Prinzip in Etappen dann wenigstens auch dafür sorgen, dass man irgendwann da mal durchkommt. Also das ist zumindest mein Ziel. Mal gucken, vielleicht hole ich mir da noch Verstärkung in Form von einem guten Kumpel, mit dem ich regelmäßig Mega Drive, Amiga und so zocke. Und das wäre mal was für einen längeren Nachmittag, ja.
Ja, oder mal zu gucken, wie ein anderer das spielt, ne? Also ob man dann wirklich vielleicht ist es ja auch ein persönliches Problem. Ich weiß es nicht. Also, obwohl ich habe es mit meinen Kindern auch ein bisschen gespielt und die sind auch gnadenlos dran gescheitert, ne? Also so Casual Game ist das halt wirklich gar nicht. Und wir haben uns die Codes dann auch aufgeschrieben und das ist super gelöst, wie du schon gesagt hast, mit ABC kann man sehr schnell reintickern. Wir kannten die nachher auch auswendig, die Codes, und konnten die da ganz schnell reintrümmern ins Pad, weil es auch eben notwendig war, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, es ist einfach hart. Aber wie wir schon gesagt haben, es ist es wert. Das Spiel verdient, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ehrlicherweise hätte ich das damals gehabt, also mal abgesehen davon, dass man damals alles gezockt hatte, was man hatte, weil die Spiele ja so teuer waren, dass man auch, also schlechte Spiele gab es ja gar nicht wirklich. Du hast dich damit beschäftigt, weil du hattest das Spiel dann. Hätte ich einen Mega Drive gehabt um dieses Spiel, hätte ich es auf jeden Fall durchgespielt. Ich hätte mich sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich glaube, das hätten wir auch zu mehreren gezockt. Das hätte damals auch anstinken können, noch als es so anfing mit DOS-PCs in meinem Freundeskreis. Und da hat man dann irgendwie, weiß ich nicht, One Must Fall gespielt oder Quarantine oder so. Aber sowas, solche Top-Down-Dinger gab es nicht viele. Das hätte einwandfrei noch funktioniert. Also das ist echt, auch heute noch, sieht es gut aus, stimmig, ist solide. Ich hatte ja schon gesagt, es erinnert mich total an das erste GTA, das ja irgendwie erst 3 oder 4 Jahre später kam. Also von daher krass, richtig krass, was die hier abgeliefert haben.
Mich hat's auch erinnert an LHX. Das ist ja auch eine Helikopter-Simulation, die es für DOS damals gab, für den PC. Und wo man so missionsorientiert Aufgaben erledigen muss. Aber im Gegensatz zur LHX sieht Red Zone tatsächlich besser aus, muss ich sagen. Und ist auch schwieriger. Das Gesamtpaket auf jeden Fall ist wesentlich attraktiver, finde ich, weil es einfach in sich so schlüssig alles ineinander greift, ne? Also der Artstyle, der Sound, die Präsentation, das ist einfach ein rundes Paket, sieht fantastisch aus, auch heute noch, und ist extrem stringent durchkomponiert, sag ich mal.
Ja, definitiv. Witzig, dass du LHX nennst übrigens. Daran musste ich auch zeitweise denken. Und das ist auch ein Spiel, das ich sehr geliebt habe früher. Richtig, richtig gut. Klar, aber es sind halt nur Filled Vectors dort, also da hast du kein Texture Mapping und ja, war natürlich auch beeindruckend auf eine andere Art eben die Hubschrauber-Simulation. Aber ja, ich musste auch am Anfang tatsächlich an diesen LRX denken, vor allem an das Intro, wo der da so rauszoomt, ja. Quasi der Hubschrauber, und das hat dann schon einiges irgendwie von diesem Red Zone, aber gut.
Das stimmt. Also ich bin sehr glücklich, dass ich spielen konnte durch deinen Rat oder deine Auswahl vielmehr. Hätte da nie drauf getippt. Und für mich war es eben auch ein Debüt bezüglich des Mega Drive. Ich habe mir dem Zimmer auch eine Konsole beschafft, also eine richtig physische Konsole, die ja zu Hause steht bei mir jetzt. Das macht mir dann nochmal doppelt so viel Spaß, das auf dem echten Pad zu spielen und auf dem echten Monitor sozusagen. Das hätte ich sonst verpasst in meinem Leben, und ich fand's sehr cool.
Ja, das freut mich. Das ist ein ungewöhnlicher Weg, sage ich mal, um ans Mega Drive heranzukommen, durch Red Zone. Ich glaube, das können die wenigsten von sich sagen. Die meisten kommen irgendwie mit Sonic da rein. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg.
Ja, auf jeden Fall. Also dank dir kann ich jetzt sagen, Red Zone war mein erstes Mega Drive-Spiel. Und wahrscheinlich gehöre ich damit zu einer ganz geringen Anzahl an Menschen auf diesem Planeten.
Das würde ich unterschreiben. Ja, Bussi Baby sehr gerne. Und du wirst an der Konsole noch eine Menge Spaß haben. Also da gibt es unfassbar viele richtig gute Titel. Also die macht einfach nur Laune, die Konsole.
Ja, freue ich mich drauf. Glaube ich sofort. Und jetzt, wo ich gesehen habe, was auch möglich ist. Also wie gesagt, es ist faszinierend für eine Konsole, die 1990 erschienen ist. Also Wahnsinn, was man da rausholen kann.
Da haben sie das Letzte rausgekitzelt, auch mit späteren Spielen, die noch erschienen sind. Das ist schon wirklich immens, ja.
Ja, so ist das mit Red Zone. Tja, Boris, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf ein nächstes Spiel und schauen mal, was uns als nächstes so einfällt. Wir sind da ja nicht gebunden und wandern durch die Sphären und ich bin schon sehr gespannt und freue mich aufs nächste Mal.
Yes, ich freue mich auch. Das hat Spaß gemacht, mit dir hier so ein bisschen verdeckte Ermittlungen der etwas härteren Art durchzuführen. Und ja, also ich denke, das ist ein eindeutiger Tipp. Wer es noch nicht gespielt hat, Red Zone, kann man durchaus sich mal angeguckt haben und auch ein bisschen länger angeguckt haben. Nicht so schnell frustriert sein, sondern immer wieder mal der Sache die Chance geben. Ne? Das hat's verdient. Und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Gucken wir mal, was wir machen. Vielleicht wird es ja auch noch mal was Actionmäßiges. Vielleicht wird es auch ein bisschen beschaulicher. Ne? Wir halten mal die Spannung hoch, sagen nicht zu viel. Aber wir haben eigentlich schon grundsätzlich so eine grobe Idee.
Ja, also eine Idee haben wir schon. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Okay, Boris, alles klar. Dann vielen Dank fürs nette Gespräch. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Den wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Lass es dir gut gehen.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, André.
Bye, bye, Boris.